Ja, ich begrüße die Zuhörer jetzt im Trema, in unserer Trema-Gemeinde und auch die Zuhörer, die unsere Botschaft, die Audiopredigt im Internet anhören, und unsere Präsenzgemeinde habe ich schon begrüßt. Sie sind heute nicht ganz vollständig geworden, weil das Unwetter ein bisschen dazwischen gespielt hat und einige sind wegen des schlechten Wetters auf der Strecke geblieben. Aber die begrüße ich ganz herzlich, denn die werden sicherlich, das weiß ich, diese Predigt auch anschließend hören. Die Überschrift, die habe ich gestern Mittag gewählt, also oder Nachmittag, frühen Nachmittag, da war noch Sonnenschein. Und die Überschrift heißt Leben in stürmischen Zeiten. Und das kam dann anschließend, nicht? Um 18 Uhr hatten wir dann den Sturm. Und wir leben in der Welt. Und aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wenn ich mich hier umschaue, dann sage ich mal, da fängt also die Schwierigkeiten an, schon damit zu überlegen, wer sind wir? Und wenn ich mich hier umschaue, dann sind wir alle wiedergeborene Christen. Das weiß ich und das spüre ich. Und insofern sind wir gemeint, dass wir nicht von dieser Welt sind. Das heißt, wir sind eigentlich schon in höheren Ebenen. Und Paulus sagt dazu in Philipper 1, 23 bis 24, die Conny liest uns immer die Texte, Philipper 1, 23 bis 24.
Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe.
Ja, ehrlich gesagt, das denke ich auch manchmal. Wenn wir diese wilden Dinge, die zurzeit auf der Erde passieren, die menschengemacht sind, aber auch die Unwetter, die letztlich über uns herziehen. Und dann denke ich aber auch, muss ich mit Paulus übereinstimmen, dass meine Gemeinde mich noch braucht und meine Leute mich noch brauchen und meine Frau mich noch braucht und deshalb bleibe ich hier. Unsere Welt, da könnt ihr mir wohl zustimmen, ist aus den Angeln gehoben. Was gut ist, ist schlecht und was schlecht ist, ist gut. Ich will da nicht speziell werden, ich will auch keine Politik betreiben, obwohl ich eine Sache ansprechen werde. Wenn wir sehen, was alles passiert in der Zeit jetzt, was auch von Kirchengemeinden toleriert wird, dann kann ich doch manchmal wohl nur sagen, das ist Gott ein Gräuel. Und das tut mir eigentlich sehr weh, dass wir so weit gekommen sind. Diese Menschen, von denen ich jetzt spreche, die haben Jesus nicht erkannt, sie haben ihn auch nicht angenommen. Und für mich ist, das habe ich auch schon in vielen Predigten gebracht, wenn wir ins Gnadenzeitalter rutschen, dann leben die anderen, die Jesus nicht angenommen haben, noch im Alten Testament. Und da ist dann noch Gottes Strenge und vielleicht sogar starker Arm zu spüren für sie, dass sie auch mit Strafe rechnen müssen. Ich möchte nicht an der Stelle von Putin sein, denn Gott schaut bestimmt nicht sehr wohlwollend auf diesen Mann, der eben das macht. Und ich nenne nur zwei Namen, der andere kommt gleich. Und wenn diese Menschen eben Gott nicht erkannt haben, dann tragen sie das auch in die Kirche. Und ich habe etwas, das habe ich letzte Woche in der Zeitung gelesen. Evangelische Christen in den USA lehnen Bibelstellen ab, weil Jesus zu links ist. 81% der evangelikalen Christen haben Trump gewählt. Und die sind mit den Aussagen wie, wenn jemand dir auf die eine Wange schlägt, halt ihm doch die andere hin, sagen sie, sowas wollen wir nicht. Diese Bibelstellen dürfen bei uns in der Gemeinde nicht mehr gepredigt werden. Soweit sind wir schon. Das ist hammerhart. Da kann ich, wenn... Ich habe es auch schon gehabt, wenn Leute gewisse Bibelstellen nicht annehmen wollen, dann sage ich, gib mal deine Bibel her, wir reißen einfach mal die Seiten raus, die brauchst du ja eh nicht. Aber die Bibel ist ein komplettes Werk und da gehen wir heute hin. Und Trump sonnt sich natürlich und die zentrale Figur der christlichen Religion, Jesus, ich lese es hier vor, stempeln konservative Christen in den USA vermehrt als zu schwach und zu links ab. Das heißt, da ist auch in den Gemeinden noch Krieg. Und wodurch wird es reingetragen? Durch Herrn Trump, der das Ganze auch noch steuert. Grauslig, grauslig. Und die Präsidentenwahl, 81% der evangelikalen Christen haben Trump gewählt. Ich habe dann im Fernsehen im vorgestern Nacht noch in Tagesthemen noch einen Bericht gehört, aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden, das ist noch viel grauslicher. Wie geht Gott damit um? Jetzt kommen wir auf die Bibel. Was sagt Gott überhaupt dazu? Und Gott weiß ja alles schon im Voraus. Und soll ich euch sagen, was Gott macht? Jetzt wird es euch, ich hoffe, ihr seid jetzt gut konnten, ich lese uns jetzt nämlich den 2. Timotheus 3, und zwar die Verse 1 bis 5 vor. Hört gut zu, was da steht, das passt genau.
Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern.
Das ist vor fast 2000 Jahren geschrieben worden. Überleg mal. Und wenn wir uns fernhalten sollen, dann ist das natürlich auch eine Sache. Wir werden in den nächsten Predigten noch spezieller darauf eingehen. Denn wie soll ich mich in der Welt fernhalten von Menschen, die um mich herum sind, die so gesinnt sind? Ich muss mit ihnen leben und muss sehen, für sie beten. Wir sollen für unsere Feinde beten und wir sollen eben sehen, dass wir auch da Veränderungen zeigen. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wo jeder schon mit Jesus zu tun gehabt hat. Jeder Mensch auf Erden. Nein, Gottes Volk Israel nicht. Die haben einen alten Kalender. Aber jeder hat den Kalender angepasst auf Christi Geburt. Unser weltweiter Kalender ist Jahr 1 nach Christi Geburt. Und wir sind heute in 2023. Also muss doch jeder sich mal überlegen, wenn da jemand auf die Welt kommt, der so gravierend sogar die Zeit ändern kann, was das für ein Mensch ist, als er hier war, nämlich Gott auf Erden. Wenn wir jetzt in dieser Welt sind, wie wir gelesen haben, dann ist unser Leben gar nicht so einfach. Und Gott gibt uns ein Werkzeug. Und genau da klingt sich Gott wieder bei uns ein und gibt uns die notwendigen Informationen. Und uns zuerst wiederum, wir reden ja von wiedergeborenen Christen, damit wir erkennen, wie er ist und wie er mit uns umgeht und was er für uns vorhat. Und da liest die Conny uns jetzt etwas vor, was uns hoch erfreut, nämlich der 1. Korinther 2, Vers 12. Erstmal nur den 12.
Ich weiß. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat.
Alles geschenkt. Gott hat uns alles geschenkt. Und das können wir dadurch erkennen, dass wir mit dem Heiligen Geist sind, den die anderen nicht haben. Sonst würden sie nämlich auch da sein. Und ich bete für die, dass sie mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, dass sie erstmal Jesus erkennen. Und dass Jesus, wenn er bei ihnen anklopft, dass sie nicht sagen, lass mich in Ruhe, sondern dass sie die Tür aufmachen. Und jetzt geht es weiter mit den Versen 14 bis 16, auch wiederum aus 1. Korinther 2.
Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind.
Merkt ihr was? Wir wissen, was Gott hat. Ich habe es vorhin gesagt, wenn er mir aufträgt, bau ein Haus für deine Gemeinde. Das wird er machen. Da zweifle ich nicht dran. Und ich bin ja schon ein bisschen älter, das wird er noch zu meinen Lebzeiten machen. Amen. Das ist das. Woher wissen wir das? Woher bekommen wir die Gedanken vermittelt? Wodurch? Aha. Dies kleine Büchlein. Ich nehme bewusst die komplette Bibel. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Und darum wollen wir heute mal ein bisschen darüber uns unterhalten, wie diese Bibel strukturiert und wie sie aufgebaut ist. Die Bibel ist das wichtigste Buch. Es gibt uns Nahrung und Wahrheit. Sie gibt uns Leben und sie gibt uns Weisheit und Erkenntnis. Es ist alles drin, was wir brauchen. Wir haben so ein nettes Spielchen, was wir mal machen. Das machen wir heute nicht. Ich habe dann einen Nagel dabei und dann bitte ich aus dem Auditorium, ich habe es mal vor großer Gesellschaft gemacht, weil ich die mussten erst mal aufgeweckt werden. Die waren schon alle, es war kurz vor der Mittagspause. Dann nehme ich einen Nagel und dann bitte ich um mein Handy und dann halte ich den Nagel an die Wand und will das mit dem Handy reinschlagen. Und dann sage ich, tut mir leid, aber dein Handy ist dann anschließend nicht mehr das, was es vorher war. Und dann schreien natürlich alle auf, und Richard auch. Und dann sage ich, ja, was ist denn los? Ja, was soll ich denn machen? Ja, lies doch mal die Gebrauchsanweisung von dem Handy, dann steht da bestimmt nicht drin, dass du damit einen Nagel in die Wand schlagen sollst. So, und was ist jetzt das hier? Die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Da ist doch alles drin. Gell? Da ist für Manager was drin. Wir haben 2300 Verse über Geld. Die sollen wir nachschlagen. Da steht alles drin, wie du eine Firma aufbaust. Johannes 20, wo sie rausfinden, 21 ist es, wo sie rausfahren sollen nochmal. Und Jesus sagt, fahrt nochmal raus. Und dann haben sie 153 Fische auf eine völlig andere Weise. Die hätten sagen können, wir sind doch Fischer und wir haben eine Ahnung. Was willst du uns da reinreden? Vor allen Dingen, die kennen wir gar nicht. Jesus war ja noch nicht zu erkennen. Das war ja schon nach seiner Auferstehung. Sie haben gar nicht gewusst, dass es Jesus ist. Nachher haben sie es gemerkt, weil er dann eben ihnen den Segen gebracht hat. Also, das ist das Handbuch für unser Leben. Und die Bibel ist von Anfang bis Ende schlüssig.
Amen.
Dankeschön. Wir haben, und die Reihenfolge werde ich euch jetzt aufführen, wir haben einmal das Alte Testament. Wir haben nachher noch einen Wow-Effekt, bin ich sehr gespannt, was der Richard sagt. Er schreit erstmal auf da, wenn er das hört. Ja, die Spannung muss er noch ein bisschen erzeugen, nicht? Altes Testament ist die Vorbereitung auf die Erlösung. Ganz klar, gell? Die Evangelien ist die Ausführung der Erlösung. Da ist Jesus auf der Erde. Übrigens, Beginn der Evangelium ist die Zeitrechnung umgestellt. Haben wir den Christi Geburt, haben wir den ersten Jahr 1. Die Apostelgeschichte ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Briefe sind die Aufklärung der Erlösung, die Erklärung der Erlösung zu dem Ganzen, was vorher schon war. Und die Offenbarung ist die Vollendung der Erlösung. Also, im Vordergrund dieses Werkes, dieses Buches mit 66 einzelnen Büchern steht die Erlösung. Was ist das? Was ist Erlösung? Zu wissen, dass alle unsere Altlasten, ich sage bewusst Altlasten, am Kreuz bei Jesus abgelegt werden können. Heute hängt es da, ich habe es vorher schon gesehen. Die hängen das immer oben, manchmal hängen sie es da hin, dann gucke ich hin, das ist mein Kreuz weg. Gell? Hier kommen unsere Sünden ran. Weil Jesus sie schon getragen hat. Und wir müssen sie bekennen und dann sind sie gelöscht.
Amen.
Amen. Und das ist Erlösung. Eben, die Erlösung macht Menschen frei von Schuld. Jesus hat alles ans Kreuz von Golgatha für jeden Bürger mitgetragen. Und das sollten sich die Leute, die gegen Gott sind, auch mal ans Herz legen und eben einfach sehen, dass sie viel weiterkommen mit Jesus. Sie merken ja, dass was los ist. Die Welt, die ja vom Teufel dirigiert wird, die sagt komisch. Die Christen sind komische Menschen. Sie geben 10% von ihrem Einkommen ab und haben am Ende mehr als wir. Also sie stellen fest, dass bei uns irgendwas läuft, was bei ihnen nicht geht. Und das ist doch so. Wir haben nie Mangel, weil wir unseren Zehnten zahlen. Und das ist etwas, was die Welt sieht. Jetzt möchte ich ein paar Schlaglichter auf die Bibel werfen. Die Vorbereitung, das Alte Testament. Und Jesus war von Anfang an dabei. Es heißt im 1. Mose 1, Vers 1, also ganz am Anfang, da steht Elohim. Elohim ist hebräisch und heißt dreieiniger Gott. Also war Gott dreieinig über dem Wasser mit Jesus zusammen. Also war er schon dabei, ganz von Anfang an. Und wie wir die ganzen Berichte von den Propheten im Alten Testament sind, ist das die Vorschattung im Alten Testament auf den Erlösungsplan des Vaters unter der Beteiligung von Jesus, seinem Sohn. Er ist mit dem Volk als Felsen unterwegs gewesen, es kam Wasser und Jesus ist immer wieder hereingekommen. Wenn wir nun den Jesaja 9, 5 bis 6 lesen, dann werden wir auch etwas dazu hören.
Ich lese Elberfelder.
Danke.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun.
Das ist schon die Vorschattung. Das haben damals die Propheten, kannst gleich hier bleiben, die Propheten haben das verkündet, lange bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir haben als nächstes in Jesaja 11, den werde ich vorlesen und da brauche ich meine liebe Frau dazu, die es erklärt. Und zwar ist dieser Vers in der Menora enthalten. Die Menora hat drei Bögen und ein Mittelteil. Und wir werden jetzt, wenn ich das lese, wird die Conny diese Bögen anzeigen und wir haben dazu den Jesaja 11 und zwar die Verse 1 bis 2. Der Messias und sein Friedensreich heißt die Überschrift und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isai und ein Zweig aus seinen Wurzeln Frucht bringen. Isai ist der Vater von David, das ist der Zweig der Stamm Isai. Und jetzt heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und der Geist des Herrn. Das ist Jesus in der Mitte. Deshalb ist die Menora immer wieder zu finden in Jesaja 11. Danke, Conny. Super. Unser Herr. Deshalb lieben wir auch die Menora. Sie ist jeden Sonntag dabei und steht immer hier in den Räumen. Weiter geht's in der Bibel mit den Evangelien. Das ist die Ausführung der Erlösung. Und jetzt kommen wir zu den ersten drei Verfassern. Da ist einmal zuerst der Matthäus. Das Evangelium des Reiches hat Matthäus geschrieben und das Symbol dafür ist der Löwe. Klar. Brüllender Löwe. Und er schrieb speziell für die Juden. Matthäus schrieb für die Juden. Als zweites haben wir Markus. Es ist das Evangelium der Dienerschaft. Und das Symbol für den Diener ist der Stier. Haben wir heute Morgen gerade gesagt, wir sind die Stiere. Wir gehen heute wieder los zum Acker. Ja? Und er schrieb für die Römer. Er hat für die Römer geschrieben. Und das dritte ist der Lukas, das Evangelium für die Menschen. Lukas hat geschrieben, wie Jesus, hat berichtet, wie Jesus unterwegs war. Und er schrieb, weil er Grieche war, für die Griechen. Diese drei nennt man auch Synoptiker. Da müssen wir die Wortstämme mal unterscheiden und untersuchen. Es heißt, Syn heißt synchron, das heißt gemeinsam. Sie haben gemeinsam berichtet. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, drei gefragt werden, dann sieht der Richard das Geschehen von da, Conny von dort und ich von hier. Ich kann also was anderes sehen als die beiden. Es ist aber immer derselbe Ort gewesen, aber die Berichte sind doch immer auf denselben Punkt gekommen von den dreien. Und dies Optik, Synoptiker, heißt einfach schauen. Sie haben gemeinsam geschaut. Und sie haben die Ereignisse aufgeschrieben zu der Zeit, als Jesus auf Erden gewandelt ist. Und die Berichte dienen uns heute für unsere Arbeit. Denn wir können das, was dort berichtet wird, als Arbeit von Jesus erkennen, wie er gearbeitet hat. Und Jesus sagt am Ende noch zu uns, und ihr werdet größere Dinge tun als ich. Boah, warum? Weil Jesus nur 3 Jahre gewirkt hat und wir leben viel länger. Ich habe schon 23 Jahre gewirkt. Und insofern weiß ich, dass in meinem Leben auch schon große Dinge, ich habe noch keine Toten erweckt. Jesus hat das auch nicht alltäglich gemacht, er hat es 3-mal gemacht. Ja, das ist also auch nicht bei ihm Standard gewesen. Aber die Sichtweise auf die auf die Evangelien dieser drei sind wichtig für uns, dass wir eben sagen können, so hat Jesus das gemacht. Und dann sagt er hinterher, geht hin. Wir kriegen ja bei Matthäus den großen Missionsbefehl, wir sollen ja von dort an tätig werden. Und jetzt kommen wir zum vierten, nämlich zu Johannes. Und er richtet die Botschaft an die Völker. Er hebt sich von den Synoptikern ab und er ist als Symbol, hat er den Adler, er schwebt also über allen. Und wenn wir einen Bibelvers haben, der natürlich in die Gnade, du hast es heute ja schon im Wort zum Opfer gesagt, der fantastische Vers, den er geschrieben hat, steht in Johannes 3,16. Wer kennt ihn nicht? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingesogenen, geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da ist die Rettung drin. Nach der Erlösung ist hier die Rettung. Wir sind errettet. Wir kommen nicht in die Hölle. Wir kommen nicht in die Hölle, wenn wir Jesus haben. Wir werden ewiges Leben haben mit ihm zusammen. Wir sehen uns alle irgendwann wieder. Ist das nicht toll? Das macht mir auch, wenn Leute sterben. Wir haben einen sehr lieben Freund am Freitag, in der Freitagnacht auf Samstag verloren. Und da ist diese Woche die Beerdigung. Und das ist einfach so, das ist schmerzlich, die Lücke ist da, aber wir sehen ihn wieder. Und das macht die Leichtigkeit. Wir haben diese Menschen, die Jesus nicht kennen, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, die haben einen Todeskampf, die kämpfen. Und jemand, der Jesus kennt, der sagt, boah, mir geht es ja viel besser, wenn ich da bin. Ne? Wie eingangs dieser Vers von Paulus, den ich vorgelesen, den Conny vorgelesen hat. Dann gibt es noch die heutige Losung dazu, die wir ja gerade dazu bekommen haben.
Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade.
Genau, passt doch genau zur Predigt, gell? Und das ist alles für uns. Diese ganze Heilsbotschaft, die wir bekommen haben, ist für Menschen geschaffen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ich gucke mal den Richard an, jetzt haben wir das fünfte Evangelium, über das wir uns unterhalten werden.
Kein
Aufschrei. Wir reden über das fünfte Evangelium. Interessant, gell? Es gibt sogar noch sechstes.
Das Evangelium des Paulus.
Die Erklärung der Erlösung gibt es in den Briefen. Und die Briefe sind nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern eine wichtige Botschaft für die Gemeinden und für die Nationen. Und also, wenn ich das wiederhole, für uns. Und Johannes hat angedeutet, das finden wir bei Paulus im absoluten Höhepunkt in seiner Beschreibung. Und mit der Apostelgeschichte zusammen und diesen 13 Briefen nimmt es den größten Teil im Neuen Testament ein. Kann man nicht dran vorbei. Und Paulus schreibt selbst und nennt die Botschaft, die er verkündet, sein Evangelium. Also da haben wir doch das fünfte. Gell? Also das fünfte Evangelium haben wir auch und das finde ich also durchaus richtig und das regt zum Nachdenken an. Das Buch der Offenbarung ist die Vollendung der Erlösung. Und das ist ein eigenes Thema. Damit kann man jetzt, das ist allumfassend, da werden wir uns heute nicht einklinken können, aber das ist das Letzte, was als Buch die Vollendung der Erlösung uns, ja, durch das wir Informationen bekommen und wir können daraus sehr verschlüsselt und das ist sehr, 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 sehr wichtig, aber trotzdem das zu lesen. Wir werden, wie gesagt, in Predigten das noch vertiefen. Der Inhalt prägt uns und die Bibel ist also nicht nur ein Buch, das wissen wir. Ich habe jetzt gelesen, dass jemand sich gerühmt hat, dass er jeden Tag zwei Bücher liest und in seinem Haus 3000 Bücher stehen hat. Und dann wurde er gefragt, haben Sie die Bibel schon gelesen? Nein. Vielleicht wird er sie gar nicht verstehen, wenn er sie liest, weil er erstmal Jesus annehmen muss. Mir ging es so. Ich habe immer schon in Kirchen gearbeitet, sogar in Kirchenvorständen, in evangelischen Kirchen in Norddeutschland. Aber ich habe im Kirchenchor gesungen und so. Irgendwann habe ich dann mal auf die Uhr geschaut, hoffentlich ist bald Schluss, ich habe Hunger. Gebe ich ehrlich zu. Ich habe von der Predigt nichts verstanden. Und dann hat Jesus mich geholt, hat angeklopft. Und dann plötzlich konnte ich die Bibel lesen, konnte sie verstehen und erläutert sie immer heute noch weiter. Ich glaube, wir sind nie am Ende. Wir warten immer noch auf Dinge, die er uns offenbaren will in der Erkenntnis. Zum Ende möchte ich euch etwas vorlesen, und zwar habe ich das von Norbert Lied mitgebracht, das das Thema Erlösung ganz klar ausdrückt. Und ich lese den Text von Norbert Lied. Erlösung ist nicht nur Rettung oder Vergebung der Sünden, was wohl die Grundlage ist, sondern Erlösung ist mehr, nämlich, dass wir mit Christus eins gemacht werden. Dessen sollen wir uns bewusst sein und dieses Evangelium sollen wir tiefer erforschen und danach leben. Denn es existiert noch ein weiteres Evangelium, nämlich das sechste, das Evangelium unseres Lebens. Es gibt Menschen, die die Bibel nicht lesen, sehr wohl aber dein und mein Leben. Amen. Ich segne unsere Zuhörer. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und hoffe, dass die Botschaft nicht nur in die Ohren geht, sondern auch ins Herz fällt. Und bin sehr froh über Kommentare, die mich erreichen, und freue mich sehr darauf. Alles Gute, Gottes Segen. Amen.